Mit dem heutigen Bibelwort, das der Predigt zugrunde liegt, komme ich auf eine Zeichenhandlung Jesu zurück, mit der beim Evangelisten Johannes die Passionszeit beginnt, die eng verbunden ist mit der Feier des Passamahls. Ja, ich weiß durchaus, wir befinden uns nach Ostern, kein Thema. Wir haben diese Zeichenhandlung vor 14 Tagen zu Ostern im Rahmen des Tauffestes erlebt. Nach 6 Taufen haben wir eine Tauferneuerung in Form der Fußwaschung gefeiert. Was, wie ich aus Rückmeldung gehört habe, viele sehr berührt hat. Die Fußwaschung ist einmalig im Neuen Testament belegt. Und sie kommt vor im 13. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm die Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde, und das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben euch getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin's. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen hat, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Wir haben Ostern, Esther, diese Zeichenhandlung der Fußwaschung mit dir und Doris erlebt. Und das war nicht nur bei dir eine höchst emotionale Sache, sondern auch bei vielen von uns. Wir haben das mit dir empfunden und uns gefreut, dass du, ja, dass es im übertragenen Sinne Jesus war, der dir da gedient hat. Warum hat uns diese Handlung so bewegt? Diese Fußwaschung ist ein Akt der Heimholung gewesen durch Jesus. Zurück ins Vaterhaus Gottes. Du hast uns am Sonntag davor, am Palmsonntag, ganz lebendig so dein eigenes Lebenszeugnis erzählt. Das hat uns auch alle sehr berührt. Vielen Dank nochmal dafür. Und du hast erzählt, dass du in einer Situation ganz viel Ablehnung erfahren hast vorher. Und hier hast du etwas anderes erlebt, ein Willkommensein, eine Wertschätzung, aber die von Christus her kommt, die Jesus dir zuallererst schenkt und uns miteinander und wir uns gegenseitig. Du gehörst zu Christus, das ist diese Zeichenhandlung gewesen. Er starb für dich und ist für dich auferstanden. Du gehörst zu ihm und seiner Gemeinde und Doris hat das stellvertretend in der Fußwaschung zum Ausdruck gebracht. Was ist der Sinn und der historische Hintergrund der Fußwaschung? Sie ist ein zeichenhaftes Vorwegdarstellen der dienenden Hingabe Jesu in seinem Kreuzestod, die uns Anteil gibt an der Gemeinschaft mit ihm und durch ihn mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus ausdrückt seinen Jüngern gegenüber. Deswegen sagt er auch zu Petrus, wenn du das nicht annimmst, hast du keinen Anteil an mir. Zum historischen Hintergrund. Auch damals hatte das Füßewaschen zuallererst etwas mit Hygiene zu tun. Kein Thema. In der Antike lief man barfuß oder in Sandalen sozusagen. Die Füße waren staubig, sie waren verschwitzt. Und wenn man dann zum Essen eingeladen wurde, dann lag man ja zu Tisch und die Füße wurden sozusagen jedem präsentiert. So staubig und stinkig, wie sie dann auch waren. Es war ein Zeichen der Ehre den Gästen gegenüber, wenn der Gastgeber dafür sorgte, dass den Gästen, wenn sie kamen, die Füße gewaschen wurden. Eigentlich passierte das ganz zu Anfang, wenn die Gäste reinkamen ins Haus, dann wurden ihnen die Füße gewaschen. Und wer machte das? Das machte ein Sklave. Wenn kein Sklave da war, machte es die Hausfrau. Und es war eben auch so, dass der Jünger dem Meister die Füße wusch. Die Reihenfolge war klar, selbstverständlich. Deswegen war das, was Jesus hier tat, so enorm schockierend. Und Petrus mit seiner lockeren Zunge brachte das zum Ausdruck, was die anderen vielleicht dachten. Nach dem Motto, hör mal, Jesus, geht's noch? Ihr Rabbi, ihr Lehrer, ihr Meister übernimmt Sklavenarbeit. Er erniedrigt sich selbst, um sie groß zu machen, um sie zu ehren, damit sie sich nicht selbst die Füße waschen müssen. Eine vollkommen verdrehte Welt. Oben wird unten. Und unten wird oben. Auf diesem Hintergrund wird diese empörte Abweisung des Petrus verständlich. Was, Jesus? Du willst mir die Füße waschen? Auf keinen Fall. Das lasse ich nicht zu. Ein Meister wäscht nicht seinen Schülern die Füße. Es widerspricht dem Petrus zutiefst. Es widerspricht seinem Gottes und seinem Weltbild und seinem natürlichen menschlichen Wesen. Petrus versteht nicht, dass Jesus sein Gottes- und Weltbild auf den Kopf stellen will. Er will ihm und den anderen Jüngern durch die Zeichenhandlung klar machen, in mir erniedrigt sich der große Gott selbst. Er erniedrigt sich so sehr, dass er bereit ist, Sklavendienst zu nehmen. Ja, er stirbt einen Tod am Kreuz, der der schändlichste ist, damit du, Petrus, damit du und ich Gemeinschaft mit Jesus haben können. Die Fußfassung steht bei Johannes für das Abendmahl und weist auf den Opfertod Jesu hin, den er am Kreuz für uns vollbracht hat. Wer verweigert, sich von Jesus die Füße waschen zu lassen, verneint seine Erlösungsbedürftigkeit. Verneint, dass auch ich Befreiung brauche von Eigenmächtigkeit, von Selbstzentriertheit. Und gleichzeitig will Jesus Petrus und den anderen Jüngern klar machen, dass Nachfolge eben anders ist als alles, was sie zuvor gedacht haben. Es bedeutet, andere Menschen groß zu machen, sie zu ehren, ihnen zu dienen und dass Nachfolge davon befreit, zuerst danach zu fragen, was springt denn für mich dabei raus? Das 13. Kapitel beginnt mit dem Hinweis, das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus verbindet das, was beim Passa geschieht, mit seiner Person. Was passiert denn beim Passafest? Wir haben auch in diesem Jahr am Gründonnerstag mit einigen zusammen im Kaminraum ein Passamahl gefeiert. Die Beteiligten werden das noch sehr lebendig gegenwärtig haben. Für die, die nicht dabei waren, eine kurze Erinnerung an das, was im 2. Mose 12 berichtet wird. Die Hebräer sollten am 10. Tag des Frühlingsmonats ein kleines Lämpchen, ein einjähriges Lämpchen, in den Haushalt nehmen und bis zum 14. Tag im Haus behalten. 4 Tage. Also 4 Tage, gerade lang genug, damit die Familie, besonders die Kinder, eine Beziehung zu diesem Lamm bekommen konnten. Und so ein Lamm ist ja süß. Und Kinder bauen schnell zu einem Tier eine Beziehung auf. Ich weiß, Frauke erzählte mal, sie hatten zu Hause als Kinder so Enten. Und irgendwann waren die Enten weg und standen auf dem Tisch, gebraten. Und die Kinder wollten diese Enten nicht essen. Das ging gar nicht. Ich sah neulich eine Dokumentation auf einem Bauernhof, wo die Bäuerin noch eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Huhn hatte, sozusagen. Und die Reporterin ging dann mit dieser Bäuerin in den Stall und sie sagte so, nun muss ich ein Huhn schlachten. Und die Reporterin bar jeglicher Vorstellung, was das dann bedeutete. Sie wusste schon, also da wird jetzt ein Tier umgebracht, war ganz erschrocken und sagt, macht Ihnen das gar nichts aus? Doch, sagt sie, ich kenne alle Hühner mit Namen. Aber das muss sein, nahm das Huhn und gab dem Huhn einen Schlag auf den Kopf. Dem innewohnenden menschlichen Wunsch zu opfern, liegt die tiefe Erkenntnis zugrunde, dass immer etwas sterben muss, damit etwas Größeres, Befreiendes geschehen kann. Das Blut des Lammes, das da geopfert wurde beim Passamahl, das musste ja an die Türpfosten gestrichen werden. So war der Auftrag. Wer das nochmal nachlesen will, 2. Mose 12. Und das wurde dann dran gestrichen, damit sie bewahrt wurden vor dem Todesengel. In jener Nacht sollte dann das Lamm im Rahmen eines Familienmahles in höchst ritualisierter Weise vollständig verzehrt werden. Nichts sollte übrig bleiben. Ich glaube, wir haben das genauso gehalten beim Passamahl. sollte verzehrt werden, ja, verinnerlicht werden. Im Gedenken an ihren Auszug aus Ägypten und an den Schutz Gottes. Und in heilspädagogischer Weise führt Gott sein Volk im Laufe der Heilsgeschichte immer mehr fort vom Opfer und hin zu dem, um das es eigentlich geht. Die Bibel beginnt mit der Ablösung des Menschenopfers, gleich am Anfang. Gott setzt ein Zeichen. Er sagt Abraham im letzten Moment, nein, ich will Isaak nicht. Er stellt ihn auf die Probe, er stellt seinen Glauben auf die Probe und er selber gibt einen Ersatz. Und dann geht es in der Bibel über zum Opfern von Tieren und man erkennt schon im Alten Testament, dass eigentlich etwas anderes sterben soll und kein Tier. Erinnert ihr euch noch an den Bibeltext vom letzten Sonntag, den Stefan Terhaseborg als Grundlage seiner Predigt hatte? Da heißt es in Vers 18 und 19, der Beter sagt zu Gott, dir liegt nichts daran, dass ich die Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es dir sonst bereitwillig geben. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Es muss also nicht irgendwas anderes zerbrechen, sondern es muss etwas in uns zerbrechen, in uns sterben. Und zwar unser geliebtes Ego, das so behütet und geliebt und versorgt ist wie dieses Hauslämmchen, das man 4 Tage im Haus hat. Das Innere, das muss sterben. Wir alle finden endlose Vorwände und Entschuldigungen. Wir finden Übertragungen auf andere, um nicht loslassen zu müssen, was wirklich sterben muss, damit etwas anderes geistlich aufwachsen kann. Und es sind weder andere Menschen, noch Tiere, noch andere Opfer. Wir sind ja auch kreativ in der Form, andere Opfer zu bringen. Da bringen wir mehr Arbeitsleistung, manchmal vielleicht auch mehr Geld, um nicht das Eigentliche zu opfern, was in uns sterben soll. Nicht etwas außerhalb muss sterben, sondern innerlich. Es ist immer unser geliebtes, vergängliches Selbst, das wir loslassen müssen. Und Jesus geht diesen Weg der Selbstentäußerung stellvertretend. Den Weg von oben nach unten. Er kniet sich vor seine Jünger hin. Und er will ihnen damit sagen, das geschieht, und ihr werdet es erst später verstehen, es werdet es erst begreifen nach meiner Auferstehung, dass ich genau das tue am Kreuz für euch. Paulus schreibt das so im Philipper 2. Seid so untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist eins der ersten Lieder, das wir im Neuen Testament finden. Der Christushymnus. Der Weg nach oben führt nach unten. Dass Jesus Petrus die Füße wäscht, ist nicht nur ein Beispiel für Nachfolge, sondern auch die Voraussetzung für diese. Wenn Petrus Jesus nachfolgen will, dann muss er sich zuerst selber die Füße waschen lassen. Sonst funktioniert das alles nicht mit dem Dienen und Ehren. Indem Jesus Petrus die Füße wäscht, verändert sich das Wesen des Petrus. Es ist ihm unangenehm und plötzlich rührt das in ihm etwas an, was genau das Eigentliche ist an seinem Selbst. Bin ich denn bereit, das selber auch zu machen, was Christus hier für mich tut? Im Tiefsten rührt das etwas an. Erst aufgrund dessen kannst du dem Beispiel Jesu folgen, wenn du dir dienen lässt, durch Christus, die Füße waschen lässt. Indem Jesus Petrus die Füße wäscht, sagt Petrus, und er sagt es zu jedem von uns, sagt Jesus zu Petrus: Meine Liebe zu dir ist so grenzenlos, dass ich mein Leben für dich lasse. Bei mir bist du erkannt, bist du wertgeschätzt, bist du respektiert und geliebt. Das ist die Ursache, warum Petrus, warum ich und warum du diesem ersten Impuls nicht immer gleich Folge leisten musst. Ja, wir brechen mal zu mal wieder ein, ist vollkommen klar. Aber da, wo uns das im Herzen erreicht, ich bin geliebt, rundrum geliebt, brauche ich diesem Impuls nicht mehr Folge zu leisten, zuallererst an mich zu denken. Zuerst zu denken, was nützt mir? Zu denken, dass ich an die erste Stelle gesetzt werde. Wir sind aufgrund des Geliebtseins durch Jesus in der Lage, sozusagen einen Schritt zurückzutreten, unser Selbst anzugucken, uns davon zu lösen, es unter das Kreuz zu stellen und sagen: Herr, danke, dass du mich fähig machst, mich unter meinen Bruder, meine Schwester zu stellen. Wir sind aufgrund des Geliebtseins durch Jesus in der Lage, diesen Schritt zurückzutreten. Aus dem Vertrauen und der daraus wachsenden Gewissheit heraus, von Jesus umfassend und dauerhaft geliebt und gewertschätzt zu sein, kann ich anderen dienen und sie groß machen. Ich weiß, dass Jesus sich um alles andere kümmert. Wenn Jesus uns die Füße wäscht, dann wäscht er auch all den Schmutz weg, der sich so auf unserem Lebensweg angesammelt hat. All das, was unsere Beziehung zu anderen Menschen und auch zu Gott immer wieder belastet, behindert und auch zerstört. All das, was sich da so an Verletzungen, an Neid, an Sorgen, an dem Gefühl, zu kurz zu kommen, oder an Verzweiflung, an erfahrener Geringschätzung so zusammengetragen hat, all das wird bei Jesus abgewaschen. Und er ermöglicht es uns so, selbst den Lappen in die Hand zu nehmen und Füße zu waschen. Auch die Füße derer, bei denen es uns schwer fällt, überhaupt ihren Füßen nahe zu kommen. Dazu verhilft uns der Glaube. Der Glaube, geliebt zu sein ohne Ende. Der befreit. Und Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Ist wirklich frei zu dienen und Füße zu waschen. Amen. Herr, wann wir das singen? Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Dann stellst du uns mit dieser Fußwaschung in eine ganz neue Herausforderung, immer wieder. Du machst unten zu oben und oben zu unten. Danke, Jesus, dass deine Liebe so gewaltig groß ist, dass du nicht an dir selbst und deinem Leben festgehalten hast. Du hast es um unsretwillen dahingegeben. Herr, wir buchstabieren das immer wieder neu und können doch die Tiefe dieser Liebe überhaupt nicht ausloten. Aber wir preisen dich dafür, dass du uns das immer wieder zutraust, dass wir das lernen, durch deinen Geist in uns aufnehmen, verinnerlichen und dazu fähig sind, dir unser Selbst, das, an dem wir manchmal so gerne festhalten, immer wieder loszulassen, durch deine Kraft, durch deine Liebe. Wir preisen dich dafür. Danke, dass du das auch heute in uns wirken willst. Neu, tief, befreiend. Danke dafür. Und der Vater im Himmel segne dich. Segne dich mit der Liebe, die nur er als Vater für dich haben kann. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Vertrau darauf. Ich segne dich im Namen des Herrn Jesus Christus, der seine Liebe darin erwiesen hat, dass er sein Leben gegeben hat. Errühre dein Herz an. Und ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir selber zur Liebe, zur flüssigen Liebe wird, die zum Menschen überfließt und du ihn dienen kannst, die Füße waschen kannst. Der Herr segne dich darin. Amen. Gott mit euch.